Guten Abend. Es war einmal in Leipzig. Da traf sich die Christlich-Demokratische Union Deutschlands zu einem Parteitag und formulierte da ein Reformpaket, das jenes Treffen 2003 als einen Pfeiler in der Parteigeschichte herausragen ließ. Vieles davon wurde dann nie umgesetzt. Aber immerhin, zwei Jahre später, zog die CDU mit Angela Merkel wieder ins Kanzleramt ein. Morgen nun trifft sich die Partei wieder in Leipzig. Erneut soll es um die inhaltliche Ausrichtung gehen. Die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak, die wollen dazu eine möglichst sachliche Debatte, doch sie könnten ins Stolpern geraten, denn es gärt an der Basis. Über diesen Unmut rede ich gleich mit der CDU-Chefin. Zunächst berichtet Christine Schwietzer vom Vorabend des Parteitags.
Hier steht der neue Star der CDU neben der Parteichefin. Das C ist heute in aller Munde, weil es ein paar Klimaaktivisten auf dem Rücken davongetragen haben. Geklaut aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. In Leipzig auf dem Bundesparteitag steht es noch, Gott sei Dank.
Sie sehen, das Original-C steht hier, da gehört es auch hin.
Gesucht wird in Leipzig noch ein Ventil für den Frust, der sich in der letzten Zeit angestaut hat. Schlechte Wahlergebnisse und eine Vorsitzende im Umfragetief, auch weil sie Fehler gemacht hat. Das könnte sich entladen. Die Junge Union wünscht sich eine Urwahl für die nächste Kanzlerkandidatur. Nicht wenige verstehen das als Kritik an der Parteivorsitzenden, die sofort Beistand erhält.
Am Ende wird es da sein, glaube ich, auch klar sein, dass eine Parteivorsitzende auch ihren Führungsanspruch klar macht. Und das macht sie auch und hat auch gesagt, dass im kommenden Jahr, Ende 2020, wir dann auch über die Kanzlerkandidatur reden. Aber nicht jetzt beim Parteitag.
Trotzdem wird übers Personal geredet, vor allem über Friedrich Merz, dem viele hier Kanzler zutrauen und der morgen reden will.
Er kommt bestimmt gleich hier noch vorbei. Ich erwarte gar nichts. Ich erwarte einen Wortbeitrag, wie ihn andere Delegierte auch leisten werden.
Dann wäre da noch Huawei. Soll man den chinesischen Mobilfunkriesen am Ausbau des schnellen 5G-Netz beteiligen? Die Debatte könnte den Parteitag aufmischen. Ebenso die Diskussion über eine mögliche Frauenquote. Bei beiden Themen deutet sich allerdings schon jetzt ein Kompromiss an. Bleibt noch die Grundrente. Der Kompromiss mit der SPD schmeckt der CDU-Basis nicht. Vielleicht regt sich hier Widerstand. Mehr Kontroversen in der Partei, das ist sogar erwünscht.
Einen guten Diskurs liefern ist doch das, was wir lange vermisst haben in der Partei, dass wir fähig sind zur Debatte und uns trotzdem nicht gegenseitig wehtun.
Die CDU will nichts unter den Teppich kehren. Fraglich, ob das alles schmerzfrei bleibt.
Über das Grummeln in der CDU und ihr schwieriges erstes Jahr als Parteivorsitzende habe ich mit Annegret Kramp-Karrenbauer vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Das war sicher kein leichtes erstes Jahr als Parteichefin. Die Verluste bei den Landtagswahlen, die Kontroversen in der GroKo, der Unmut der Basis über so manchen Ihrer Vorstöße oder Ihrer Aussagen. Wie geht's Ihnen nach diesem ersten Jahr?
Mir geht's gut. Es ist in der Tat kein ganz einfaches Jahr gewesen, aber ich freue mich jetzt auf diesen Parteitag und vor allen Dingen darauf, dass wir mit guter Sachpolitik auch ein gutes Stück weiter vorankommen.
Wie weit gestehen Sie sich denn aber selber ein, Fehler gemacht zu haben in diesem ersten Jahr?
Naja, das habe ich ja hinlänglich getan. Darüber ist ja auch genügend geschrieben worden. Aber vor allen Dingen erwartet die CDU natürlich von ihrer Vorsitzenden, dass sie konkrete Vorschläge gemacht, wohin wir wollen, wie das gehen soll, wie unsere Politik aussehen soll. Das wird meine Aufgabe morgen in meiner Rede sein, aber auch in der gesamten Anlage des Parteitages. Da haben wir uns wichtige Themen vorgenommen, wie die Digitalisierung. Und ich bin sehr gespannt auf diese Diskussion.
Und werden am Morgen auf dem Parteitag bei dieser Diskussion auch, werden Sie auf eine ganze Reihe von ehrgeizigen Männern treffen, die glauben, dass Sie die Partei besser führen könnten, als Sie sich aber einfach nicht trauen zu putschen. Wie kommen Sie damit klar?
Also jeder, der ehrgeizig ist im Sinne von, der will die CDU noch besser machen, noch erfolgreicher machen, ist mir herzlich im Team willkommen. Wir werden morgen eine Aussprache haben. Da werden sich eine ganze Reihe von Delegierten zu Wort melden, unter anderem ja auch Friedrich Merz. Ich freue mich darüber, denn der Parteitag ist genau der Ort, wo solche Diskussionen hingehören.
Sie klingen ja so abgeklärt, aber erlauben Sie uns doch mal einen Blick hinter Ihre Fassade oder lässt Sie das wirklich so kalt?
Ja, ich bin die Vorsitzende einer selbstbewussten und stolzen Volkspartei. Ich bin eine selbstbewusste Vorsitzende und ich wäre es nicht, wenn ich keinen Raum geben würde für Diskussionen und für starke Mitglieder, für starke Delegierte. Je stärker die Mitglieder, je stärker die Delegierten, desto stärker die Partei. Und was will man eigentlich mehr als Vorsitzende?
Nee, ich frage, wie es Ihnen persönlich damit geht.
Mir geht's gut.
Gut, dennoch ist es da nicht so, dass es alles in Butter ist. Es gibt einen Unmut, es rumort in der Partei. Die Parteiführung hat ja auch eine Menge Anträge vorliegen, bei denen es auch um die Mitsprache der Partei geht, etwa mit einer Urwahl für die Kanzlerkandidatur. Wie wollen Sie die Zweifel an Ihrer Führungsstärke da beseitigen?
Ich habe mit meiner Wahl zur Parteivorsitzenden ganz deutlich gemacht, dass es mein Ziel ist, dass auf dem Parteitag 2020 die Fragen des Programms, die Fragen der Organisation, auch die Frage der Kanzlerkandidatur für das Wahljahr 21 geklärt werden. Und jetzt gibt es andere Vorstellungen, etwa von Seiten der Jungen Union. Die werden morgen diskutiert, die werden abgestimmt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Großteil des Parteitages mir auf meinem Kurs folgen wird.
Ja, aber es wird trotzdem kein einfacher Parteitag. Die Union ist seit der letzten Bundestagswahl, das war ja schon das schlechteste Wahlergebnis nach dem Krieg, nämlich 33%, weiter auf derzeit nur 26% Zustimmung in den Umfragen gefallen. Das ist ja auch kein Wunder, dass es da so brodelt.
Ja, es ist keine einfache Situation für die CDU. Das war im Übrigen aber schon klar, dass das eine schwierige Phase auch wird. Wir haben in der Vergangenheit ja immer aus gutem Grund auch Parteivorsitz, Kanzlerschaft in einer Hand gehalten. Das ist für uns eine neue Situation. Es ist eine, die Unruhe mit sich bringt, eine, in der die Partei eben auch weiter entwickelt werden muss, programmatisch, inhaltlich, auch von der personellen Breite. Da haben wir noch Defizite. Das habe ich von Anfang an auch zu meiner Aufgabe gemacht. Dass das keine einfache Aufgabe ist, das war mir klar, als ich mich zur Wahl als Parteivorsitzende gestellt habe. Und insofern hat das ja diese Erwartungen auch erfüllt.
Das heißt, Sie bereuen die Entscheidung nicht, aus dem Saarland weggegangen zu sein?
Nein.
Gut, das neue Motto dieses Parteitags heißt Deutschland starke Mitte. Die Mitte scheint aber derzeit alles andere als stark. Die Wähler finden sich zunehmend bei den Grünen, zunehmend bei der AfD, auch bei den letzten Landtagswahlen. Sehen Sie die Gefahr, da wie Ihr Koalitionspartner, die SPD, noch weiter kleingeschrumpft zu werden?
Nein, Mitte ist und starke Mitte ist die große Herausforderung der Zeit in einer politischen Situation, gesellschaftlichen Situation, in der es viel leichter ist, radikale Töne anzuschlagen, kompromisslos zu sein, ist es viel schwerer zu sagen, man macht eine Politik mit Maß und Mitte, mit Verstand, mit Vernunft, man sucht nach einem Kompromiss. Und diese Politik hat es verdient, dass sie wirklich stark ist, dass sie unterstützt wird, denn nur eine solche Politik ist meine tiefe Überzeugung, hilft und kann überhaupt helfen, extreme und radikale Ränder zurückzutrennen. Das ist die Aufgabe, die die CDU als Volkspartei hat. Und diese Aufgabe stellen wir uns.
Aber die große Konkurrenz kommt ja eher jetzt von den Grünen auch. Und das ist ja jetzt keine radikale Partei in dem Sinne. Wo wollen Sie die Partei dann hinführen? Mehr in diesem Bereich, auch mehr in die Mitte, wie Ihre Vorgängerin, die Bundeskanzlerin? Oder eben doch wieder in den konservativeren Bereich?
Wir sind Konkurrenten auch zu anderen Parteien, etwa der FDP, auch zu den Grünen. Mir geht es darum, dass die CDU sehr selbstbewusst ihr eigenes Profil entwickelt. Das steht für einen starken, für einen robusten Staat, der Schutz gewähren kann. Das steht aber auch für Humanität. Das steht für den Ausgleich etwa zwischen moderner Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik und Klimaschutz und Umweltschutz auf der anderen Seite. Wir sind eine Union. Wir gleichen auf. Wir machen Angebote nach unterschiedlichen Seiten und je besser uns das gelingt, umso stärker werden wir und umso mehr bestimmen wir auch die Politik der Mitte.
Annegret Kramp-Karrenbauer, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das gab es in der bewegten Geschichte des Staates Israel noch nie. Erstmals ist gegen einen amtierenden Ministerpräsidenten heute direkt Anklage erhoben worden. Jahrelang hat die Generalstaatsanwaltschaft gegen Benjamin Netanyahu ermittelt. Es geht um den Verdacht von Veruntreuung, Bestechung und Betrug, um Zigarren, Champagner und Schmuck. Zurücktreten muss der Regierungschef aber nicht, solange er nicht rechtskräftig verurteilt wird. Und das kann dauern bis zu einem Urteil. Netanyahu wies die Anschuldigungen zurück und erhob seinerseits schwere Vorwürfe. Mike Lingenfelser berichtet.
Gerechtigkeit rufen Netanjahus Kritiker vor seinem Haus in Jerusalem. Auf der anderen Straßenseite stehen Netanjahus Unterstützer demonstrativ zu ihrem angeklagten Premierminister. Das Land gespalten. Die Anklage lautet auf Bestechung, Untreue, Betrug. Doch trotz der schweren Vorwürfe will Netanjahu im Amt bleiben und sich per Gesetz Immunität vor Strafverfolgung verschaffen. Das Justizsystem prangert er massiv an. Seit heute Abend wissen wir, dies ist ein versuchter Putsch gegen den Premierminister mit falschen Beschuldigungen und vergifteten Ermittlungen. Netanyahu schließt mit den Worten, es seien die Ermittler, gegen die endlich ermittelt werden müsse, und postet diesen Slogan bereits als Kampagne in sozialen Medien. Oppositionsführer Gantz kontert auf Twitter: Nach diesem Auftritt habe Netanyahu bewiesen, dass er seinen Posten räumen und sich auf seine juristischen Angelegenheiten konzentrieren sollte. 3 Jahre hatte Israels Generalstaatsanwalt ermittelt. Jetzt die Anklage. Es ist meine Verpflichtung gegenüber den Bürgern Israels, die das Recht und Interesse daran haben, in einem Land zu leben, in dem niemand über dem Gesetz steht. Immer wieder kam die Polizei zu Netanyahus Residenz, um ihn zu verhören. Zum einen geht es um teure Geschenke wie Zigarren und Champagner, die Netanyahu und seine Frau für politische Gefälligkeiten angenommen haben sollen. Im zweiten Fall soll Netanyahu versucht haben, sich positive Berichterstattung der regierungskritischen Zeitung Yediot Achronot zu sichern. Dafür soll er dem Zeitungsverleger versprochen haben, die Verbreitung des Konkurrenzblatts Israel Hayom zu begrenzen. Auch im dritten Fall geht es um den Vorwurf, die Berichterstattung zu Netanyahus Vorteil zu beeinflussen. Diesmal beim Internetportal Valla News. Netanyahu soll dem Eigentümer dafür massive geschäftliche Vorteile verschafft haben. Die Anklageentscheidung fällt in die Zeit einer schweren politischen Krise. Denn weder dem geschäftsführenden Premier Netanyahu noch seinem Herausforderer Gantz ist es bislang gelungen, nach den Wahlen im April und September eine neue Regierung zu bilden.
Susanne Glas in Tel Aviv. Ja, wir haben es gerade gehört. Diese Anklageerhebung gegen den Ministerpräsidenten fällt inmitten einer tiefen politischen Krise in Israel. Wie wirkt sich das aus?
Tatsächlich ist genau heute der Tag, an dem zum ersten Mal in der Geschichte Israels der Auftrag zur Regierungsbildung an die Knesset zurückgegangen ist. Das heißt, nun hat jedes Mitglied theoretisch 21 Tage Zeit, eine stabile Regierungsmehrheit zu bilden. Dann werden wir wissen, ob wir auf die dritte Neuwahl innerhalb eines Jahres zusteuern. Ganz klar kann man aber sicherlich sagen, dass die heutige Anklageerhebung die Position Netanyahus als bisher unangefochten starker Mann an der Spitze des Likud geschwächt hat.
Und wie wird Netanyahu jetzt weiter mit dieser Situation umgehen?
Wir haben es ja heute Abend gesehen. Er kämpft mit allen Mitteln ums politische Überleben. Er hat schon in der Vergangenheit Justiz, Ermittlungsbehörden und Medien angegriffen, aber nie so stark wie heute Abend. Die Rede heute war ja eigentlich ein offener Aufruf der Justiz und den Ermittlungsbehörden zu misstrauen. Und das zeigt, dass Netanyahu bereit ist, die Demokratie Israels in Frage zu stellen, die Demokratie, auf die Bürger hier so stolz sind, und noch dazu die Demokratie eines Landes, dem er jetzt als Regierungschef schon länger vorsteht als Staatsgründer David Ben-Gurion. Er nimmt auch das politische Chaos in Kauf, und das wiederum gefährdet ganz klar die Stabilität und Sicherheit des Landes.
Susanne Glas, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Tel Aviv. Gestern war bekannt geworden, dass ein Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft in der Türkei verhaftet wurde. Heute gibt es heftige Kritik dazu aus Deutschland. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sprach von einem außenpolitischen Skandal. Das Auswärtige Amt teilte mit, es könne die Inhaftierung nicht nachvollziehen. Der türkische Anwalt hatte im Auftrag des Auswärtigen Amtes die Angaben von Asylbewerbern überprüft. Die Türkei wirft ihm Spionage vor. Durch die Festnahme könnten die türkischen Behörden nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Zugriff auf hochsensible Daten von mehr als 200 Asylbewerbern haben. Amnesty International hat großen Internetkonzernen wie Google oder Facebook vorgeworfen, mit ihren Geschäftsmodellen die Menschenrechte zu bedrohen. Die beiden US-Konzerne sammelten Daten in nie dagewesenem Ausmaß, kritisierte die Menschenrechtsorganisation. Das widerspreche dem Recht auf Privatsphäre. Facebook wies die Vorwürfe zurück und verwies darauf, dass Gruppen wie Amnesty dank Facebook Unterstützer erreichen und ihre Ziele vorantreiben könnten. Der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook stellt Ende des Monats den Betrieb in Deutschland ein. Das teilte der Unternehmensvorstand im hessischen Oberursel mit. Fast 1000 Beschäftigte verlieren ihren Job. Die übrigen etwa 1100 Mitarbeiter bleiben in Unternehmensbereichen beschäftigt, für die die vorläufigen Insolvenzverwalter einen Käufer gefunden haben, wie etwa Bucherreisen oder Ögertours. Nach 8 Jahren Bauzeit ist heute die bis zu 160 Meter hohe Hochmoselbrücke zwischen Eifel und Hunsrück für den Verkehr freigegeben worden. Sie schafft eine bessere Verbindung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und den Benelux-Staaten, besonders für den Schwerverkehr. 25.000 Fahrzeuge sollen täglich darüber rollen. Das Bauwerk war seit seiner Planung wegen der hohen Baukosten und der Veränderung des Landschaftsbildes umstritten.
Und zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter mit Carsten Schwanke. Können wir uns da schon anfangs über neue Wochenendaussichten, über schöne vor allem freuen?
Ja, das Wochenende wird zumindest trocken. Es wird stellenweise zumindest auch relativ warm. Und Stichwort trocken, das ist es aktuell nicht überall in Deutschland. Blick aufs Regenradar. Heute Abend zog ein stärkeres Regengebiet hier im Osten von Berlin und Brandenburg weiter Richtung Mecklenburg-Vorpommern, wo es jetzt noch kräftig regnet. Wir müssen aber vor allem Richtung Südwesten gucken. Hier kommt nämlich in der zweiten Nachthälfte neuer Regen von Frankreich heran an. Das ist deshalb wichtig, weil im Südwesten Deutschlands von der Eifel über den Hunsrück bis nach Baden-Württemberg die Temperaturen aktuell oftmals bei 0 bis minus 2 Grad liegen. Dort könnte es also zumindest stellenweise glatt werden. Morgen Vormittag haben wir es ganz im Norden an der Ostseeküste noch mit letztem abziehenden Regen zu tun. Ansonsten viel Nebel, nur selten Sonnenschein, auch im Westen ein paar Tropfen. Am Nachmittag dann letzter leichter Regen unmittelbar an der Nordseeküste. Ansonsten ist es trocken und vor allem nördlich der Mittelgebirge gibt es so einen Streifen, wo sich die Wolken auflösen und wo es durchaus freundlicher werden kann. Temperaturen dort 10 bis 12, sonst 4 bis 8 Grad. Kurz noch das Wochenende, trockenes Wetter und zum Teil 14 bis 17 Grad, vor allem am Alpenrand.
Geradezu frühlingshaft. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt Dieter Nuhr mit Comedy und Satire. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin eine gute Nacht. Tschüss.